Also diese Lehre, die ist eigentlich eine direkte, ein direktes Gespräch mit den Verwandten. Und der Buddha besucht dann nicht oft dann seine Verwandten. Und, aber immer wieder hat er betont, der Kapilavastu ist sehr, sehr angenehme Stadt ist. Das erklärt auch. Und mehrere Mal hat er gesagt, sogar der Wind, wo aus der Kapilavastu kommt, so angenehm ist. Das heißt, so als seine Geburtsort, wo er gelebt hat, das immer einfach so gelobt. Und dann Shakyas, wir haben das mal nicht gesprochen, Shakyas sind eigentlich dann zweite wichtigste Volksgruppe in Indien. Erst ist dann die Brahmanen, zweite ist der Shakya. Shakya ist das in Kattiya oder Kshatriyas und war nicht so eine große Gruppe, ist eine kleine Gruppe, Shakya. Und das ist die Adelige. Es ist überall, die Adelige waren nicht so groß. Das ist eine kleine Gruppe, aber klein, aber mächtig. Überall, die ganze Welt. Kshatriyas. Kshatriyas hier war auch Kshatriyas. Ja, die Brahmanen waren auch hier. Das Kastensystem gab es hier nicht so deutlich, aber gab es schon und versteckten. Die Brahmanen gab es, die Priester. Ja, sie haben sogar, in Indien haben die Priester so eine starke die Kraft oder Macht gehabt bis 6. Jahrhundert vor Christus. 6. Jahrhundert vor Christus. Das heißt vor 2600 oder so. Die Brahmanen, die Priester waren sehr, sehr das ist dominant und sehr stark da sind. Und 6. Jahrhundert vor Christus haben die Brahmanen, die Priester, haben ihre Macht verloren. Die Leute haben nicht mehr wirklich Respekt, nicht respektiert, sondern aber nicht ihre Macht akzeptiert. Ihre religiöse Übung akzeptiert, aber ihre Macht nicht akzeptiert. Das ist das. Ja. Religiös respektiert, Macht nicht akzeptiert. Das ist bei Wendezeit. Und dies ist eigentlich im Westen sehr spät. Sehr spät, denn Priester haben ihre Kraft wirklich verloren. Ja. Sogar hier in Indien gab es nie Priesterwirklichkeit regiert. Sie waren, das ist der starke dann der Meinungs, wie heißt das?
Meinungsmacher.
Ja, Meinungsmacher, ja. Aber sie haben nie so regiert. Und aber hier, sogar der Priester haben das, die Regierung geleitet auch. Ja. Und auch in diesem Land, ja. Und später, ab 6. Jahrhundert vor Christus, den Machtfaktor gewechselt. Die Kshatriyas sind die eigentlich die stärkste Gruppe geworden. Klein, aber sehr stark. Sie waren auch nicht überall. Die Kshatriyas waren nicht überall. Sie waren nicht das gewisse im Gebiet, kleine Gruppe. Und die in Kapilavastu war eine. Und der Buddha hat schon, es gibt eine Geschichte erklärt, bevor er auf die Welt kam, hat er angeschaut einige Dinge. Kalan Desang Dipang Kulang Mata. Mata Pita. Das heißt, ob er wirklich das in geboren werden, richtige Zeit ist, Kalan. Desang, welchem Land sollte er geboren werden? Dipang, welcher Kontinent? Desang, Kulang, welche Volksgruppe muss ja geboren werden. Und wer das soll eine Mutter werden, auch der Vater werden. Das hat er so wie vorher war er in Tusita Himmel. Tusita. Tusita ist das Himmelbereich. Devaloka. Und er lebt, er war dort und die Götter sind zu ihm gekommen. Hat gesagt, der Mahavira, das sollst du schon, der als Mensch geboren werden und dann kannst du wieder die Welt mit Dhamma, das wirklich ist, helfen der Welt. Und so Geschichte erzählt. Niemand kann sagen nein, man kann auch nichts beweisen. Beides okay. Wenn jemand sagt nein, dann sage ich, beweise bitte nein. Wenn jemand ja sagt, dann sage ich. Und deshalb nein sagen, das ist nichts. Sage ich, das ist okay, dann musst du beweisen. Ja, wenn du nein sagst. Nein, ich glaube das nicht, dann sage ich was, warum glaubst du nicht? Ja? Warum nicht beweisen kann? Ja, du kannst auch nicht beweisen. Und deshalb ist schön, diese Geschichte hören. Sich freuen. Besser solche Geschichten ablehnen, besser das hören und sich freuen. Viel besser. Warum sollen wir ablehnen und dann wieder traurig oder geistig Probleme kriegen? Besser zu hören ist sich freuen. Ich freue mich sehr, wenn ihr solche Geschichten hört. Und ich lese auch sehr gerne. Ich meine, die gesamte Geschichten sind, niemand kann beweisen. Aber ist okay. Ja. Und so ist das eigentlich, Kshatriyas ist die zweite wichtigste Kaste in Indien. Und die waren schon arrogant. Die Kshatriyas, sehr arrogant. Sie haben Geld, sie haben Macht und sie haben auch noch etwas Besonderes. Sie haben auch Schönheit gehabt. Das sind die drei, vier Dinge. Sie haben Macht, sie haben Geld, sie waren schöne Menschen. Es ist auch eine Grundwirklichkeit, warum die Menschen die respektieren, jemand ist schön, aber sie waren auch klug. Nicht schön dumm, sondern schön klug. Ja. Deshalb die Leute haben respektiert. Waren schön, schöne Menschen, kluge Menschen. Ja. Und so ist eigentlich die Menschen, der Buddha ist seine Familie, er hat auch gelobt. Wirklichkeit, Kshatriyas. Und aber das gleichzeitig, das ist vor seinem Tod, ist eigentlich Kshatriyas. Es ist diese Gruppe ist vernichtet worden von anderen. Sie haben auch die Macht verloren auch. Und es gibt jetzt auch die Verwandten von Buddhas. Sie leben in Nepal. In Patan, dieser Stadt. Ich habe sie besucht. Ja. Die sind auch wirklich sehr, sehr schöne Menschen. In Nepal, die Menschen sind klein. Sie sind nicht groß. Aber diesem Gebiet, die Patan, die Leute sind groß. Ja, große Menschen. Und sind die einige der Reste von diesem des Clan, ja, die sind Kshatriyas. Und dann das erste Mal, dass der Buddha diesen Verwandten besucht hat, sie haben ihn nicht akzeptiert. Sie wollten nicht ihm dann in den Dhamma hören. Diese Geschichte sagt, die kleinen Kinder, so junge Leute, sie waren immer vorne sitzen, dann die ältere Leute waren hinten. Die waren nicht hingekommen, dass er war, was weiß er, ja, dieser junge Mann, sie wollten nicht. Aber später haben sie gemerkt, dass er wirklich dann die Wahrheit erkannt hat. Dann sind die auch den Buddhisten geworden. Und so haben sie einmal eine Versammlungshalle gebaut. Es ist jede Stadt, ist auch alte Tradition. wie heute ist hier Volkshochschulen. Ja. Das ist das, das ist so Platzwirklichkeit, die Leute kommen können, die ihre Feste feiern können. Ja. Früher sollten, müssen sie nichts bezahlen eigentlich. Ja. Aber es ist so, aber das dürfen auch nicht alle, die sind ja alle verwenden. Weil der, einige Leute dürfen das machen. Und dann, die wollten, sie haben das sehr schön gebaut, diesen. Und dann wollten sie eigentlich dann erste Begegnung mit Buddha haben. Buddha einladen. Und Buddha ging dorthin. Und dann, aber die Zeit war der Buddha krank. Er konnte nicht so lange sitzen. Und er hat dann ständig, sagt er auch, ständig der Rückenschmerzen gehabt. Und er sagt auch, warum er das hat. Er sagt, unnötig habe ich so lange die Escape-Übungen gemacht. Und das ist die Wirkung von diesem. Ja. Und das war so lange, sitzen. Nicht nur sitzen, das ist so Asketus-Übungen, sehr harte Asketus-Übungen gemacht. Und die Zeit, das hat er immer die Behandlung gekriegt. Sein Arzt ist der, heißt der Jivaka. Und Jivaka hat ihm sehr viel geholfen. Und dann ist das Massage und alle möglichen Dinge gemacht. Und diesen Tag, als er dann in diese Halle reinkam, war nicht so gesund. Aber er musste das mit dem Termin her, das musste das sein. Kam rein und dann hat gesagt, ja schön, begrüßen. Hat gesagt, ich kann heute nicht so viel reden, ich kann nicht lange sitzen. Und dann hat er gesagt, er würde Ananda, bitte. Ananda war auch den Kshatriya, seine Vetter, ja, das ist der Verwandte. Und dann hat er gesagt, ja, dann kannst du Dhamma erklären. Und dann Buddha ist eigentlich weg und dann hingelegt. Er konnte nicht so viel lange sitzen. Und er sagt auch Ananda, ich habe den Rückenschmerzen, ich kann heute nicht. Kannst du bitte deine Verwandten, also seine Verwandten auch, seine Verwandten Dhamma erklären. Oder er hat gesagt, Ananda hat gesagt, ja okay, das mache ich. Und dann erklärt er. Und hauptsächlich war ein Onkel von Buddha, sein großes Interesse gehabt. Immer wieder Fragen gestellt. Er hieß der Mahanama. Mahanama, Maha heißt groß, Name heißt Name. Mahanama ist großer Name. Ja. Das gibt so, diese Bezeichnung gibt es, sein Name ist, das weiß ich nicht. Mahatma, große Seele. Ja. Mahatma. Mahatma Gandhi. Ja. Und dann ist er, hat so eine Frage gestellt und dann ist, hat er Dhamma erklärt. Und dann die Frage ist eigentlich, wie kann man wirklich die geistige Entwicklung kriegen? Und der Buddha hat nie irgendetwas außerhalb, außer diesem gesprochen. Seine gesamte 45 Jahre lange, das seine Service, Dhamma-Service, war nur dieses. Wie kann man wirklich die geistige Entwicklung kriegen? Das hat er auch gesehen, dass die Menschen wirklich Probleme haben, weil sie keine Entwicklung des Geistes haben. Sie haben keine. Und deshalb haben die Menschen Probleme, überall. Bis zum Ende der Menschheit, wenn die Menschen Probleme haben, weil sie geistige Entwicklung nicht haben. Wenn sie irgendeine geistige Entwicklung haben, dann werden sie kein Problem haben. Nicht wegen des Körpers haben die Menschen Probleme, Wirklichkeit. Damit können die Menschen richtig umgehen, obwohl das Krankheiten und so unerträglich ist, aber damit kann er richtig umgehen. Die Menschen können nicht richtig umgehen, wenn sie die geistige Unklarheiten haben. Das geht nicht. Sie können das nicht. Sie bleiben stehen. Das hat der Erhabene richtig gesehen. Und das ist auch, die Lösung ist nicht der Glaube. Mit Glaube können sie nicht die geistige Entwicklung kriegen. Das hat er deutlich gesagt. Nein, Glaube bringt keiner. Das Glaube kann eine temporale Lösung sein. Das heißt, so ruhig werden. Aber die Entwicklung des Geistes, man kann sehr lange glauben. Aber die geistige Befleckungen wie Gier, Hass und Verblendung ist nicht überwinden können. Das ist nicht. Und er hat auch, dass ich es anfangen gedacht, okay, ich mache alles, was die anderen machen. Aber ja, ich habe gesehen, eine höhere Entwicklung des Geistes, das heißt, geistige Ruhe hat er schon bekommen, aber höhere Entwicklung hat er nicht bekommen. Und er bezeichnet das. Er sagt, was eigentlich die höchste Entwicklung des Geistes. Das heißt, wenn der Geist von Gier, Hass und Verblendung nicht beweglich wird, das ist die höchste Entwicklung des Geistes. Das heißt, Gier kann nicht mein Geist in Bewegung setzen. Hass kann nicht. Geistige Verwirrung nicht. Die hat keine Chancen bei mir. Hass auch. Auch die geistige Verwirrung ist. Ja. Das ist die höchste Entwicklung. Aber der Mensch ist immer, wenn irgendetwas Angenehmes sieht, ist beweglich. Unangenehmes, beweglich. Und dann ist da jede Bewegung des Geistes, endet mit Leiden. Kann positive Richtung sein, negativ. Endet ist dann Leiden. Leiden heißt Unzufriedenheit hier, ja. Dukkha. Man kann nicht sagen, also eine positive Bewegung des Geistes endet mit angenehmen Bewegung des Geistes ist, endet mit dann irgendwie ohne Dukkha. Nein. Es ist angenehmer, bewegt sich der Geist in Bewegung selbst. Aber bewegt ist während des Bewegens, während der Bewegung, ist der Geist bleibt ein scheinbares Freudiges erlebt. Ja, scheinbare Freude erlebt. Aber endet immer, diese scheinbare Freude endet immer mit der Unzufriedenheit. Kann nie so sein. Unangenehm ist sowieso. Von Anfang an bewegt sich unzufrieden. Ist es angenehmer, ist sie in der Bewegung. Während des Bewegens ist das gut. Aber dann ist irgendwann, wird das Ende sehen. Das ist genauso, wenn eine Ameise, wenn eine Ameise in Honigstoff drinnen ist. So lange da ist, ist okay. Aber ist klebrig, kann nicht raus. Endet mit Leiden. Oder tot. Deshalb ist Honigstoff drinnen so viele Ameisen. Der Tod. Weißt du, wenn die drinnen sind, sie springen rein. Jeder Mensch, der Geist, ist auch angenehm und gehen, springt rein. Aber diese ist klebrig. Kann nicht raus. Es ist nicht möglich. Und entweder muss das wirklich lernen, nicht reinzufingen. Oder wenn ich rein bin, dann muss mir eine Möglichkeit rauszukommen. Wenn die Menschen wie Ameisen sind, die können nicht raus. Ameisen hat keine Möglichkeit. Wenn die Menschen wie Elefanten werden, Das gibt es Möglichkeiten. Mindestens ruft jemand an, sagt, der Elefant ist drinnen, bitte. Wir müssen helfen. Weil der Elefant ist ein wertvolles Tier. Die Menschen sollen auch die wertvolle Menschen werden. Wenn mit der Gier irgendeine Probleme gibt, ist immer jemand ist bereit zu helfen. Wenn jemand wirklich das so, dann muss auch der Mensch ist irgendwie eine gewisse Qualität besitzen. Sonst werden die Menschen sagen, nein, ich will nicht mit dem reden. Ja. Außer Wirklichkeit, außer dem der Priester, Mönche. Ja, sie reden mit ihnen. Ja. Aber wenn der, dann muss auch das, derjenige, der jetzt redet, ja, das soll auch wertfrei reden. Aber es ist sehr schwer. Mit deinem Mensch, wirklich sehr freigebiger, sehr wichtiger Person, Problem hat, wenn jemand zu mir kommt. Meine Betrachtungsweise ist anders, wenn jemand wirklich jemanden getötet hat und zu mir kommt. Unsere Betrachtungsweise ist anders. Weil wir so viele Konzepte haben, so viele Vorurteile. Wir können nicht das Mensch als Mensch betrachten. Wir sehen einen Verbrecher. Ja. Wenn der Mann wirklich das innere Verbrecher, eigene Verbrecher überwunden hat, dann sieht der Verbrecher von anderen nicht. Weil wir noch in uns doch Verbrecher, das heißt, wenn wir haben, wir sehen auch die anderen Verbrecher. Buddha sieht das nicht, weil er selber keine Verbrecher hat. Er sieht als Mensch. Wenn jemand wirklich das Dhamma-Herschulung hat, der kann schon sehen, er ist auch ein Mensch. Aber muss man schon sehr lange üben. Sehr lange üben. Das heißt, damit noch einmal sage ich noch eines. Übung nimmt meine innere Verbrecher weg. Da kann ich auch damit deine Verbrecher richtig umgehen. Wenn ich übe, was ist wirklich passiert ist, meine innere Verbrecher ist weg. Dann kann ich sagen, außen, wenn jemand Verbrecher ist, ich kann mit diesen Menschen arbeiten. Wenn ich selber keine Praxis habe, kann ich nicht. Und deshalb ist eigentlich immer so ist das, was der Buddha gesagt hat, die geistige Entwicklung. Ist sehr wichtig für die Menschen. Geistige Entwicklung heißt dieses. Der innere in Samsara gewachsenen Verbrecher rausnehmen, heißt das der geistige Entwicklung. Wir haben so viele. So viele haben wir. Ist es Glück, Wirklichkeit? Wir haben so lange praktiziert. Unsere Verbrechen vergleichbar mit anderen ist kleiner, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht haben. Ja. Wir werden nicht Menschen töten, das ist ganz klar. Wir werden nicht. Aber es ist keine Garantie. Warum ist das? Weil diese Essenzen, Ärger zu kriegen oder zornig zu werden, ist noch nicht so überwunden. Diese ganz kleine Funken, ja, das ist das mit der Ärger, kann schon einen Menschen umbringen. Es ist nicht so, man muss nicht denken, dass es doch ganz klein ist. Es kann.
Also die prinzipielle Fähigkeit, also wir sind nicht unfähig, das zu tun, nur weil wir sagen, wir machen es nicht, oder wir finden es gut, dass wir das nicht machen, das ist wichtig.
Und so. Es ist die Möglichkeit, das Mögliche besteht in uns.
Das Potenzial.
Das heißt eigentlich, dass wir unvollkommen sind. Ja, es kann passieren. Aber es ist schon, man kann schon eine Garantie geben, wenn jemand richtig mit Saddha hat. Das ist auch ein Grund. Saddha. Saddha ist großer Vertrauen hat. Wenn jemand wirklich innen, das ist eine Verbindung mit Buddha Dhamma Sangha hat, diese Menschen tun das. Damit, mit diesem Saddha erweckt in mir Hiriottappa, Schamgefühl und Scheu. Das ist notwendig für uns. Ich kann nicht ein Mensch, ich sage, oh, ich bin so lange ein Mönch, wie kann ich ein Mensch umbringen? Das tue ich nicht. Wenn jemand aber nicht geübt, das Mönch aber nicht geübt, das kann der passieren. Kann passieren, keine Garantie. Und das ist diese geistige Entwicklung ist notwendig für die Welt, das ist ganz wichtig. Immer wieder betont der Buddha, niemand hat so deutlich, so klar gesprochen über die Probleme der Menschheit wie der Buddha. Keiner hat. Viele haben schon von jemandem alles bekommen gesprochen. So, ja. Wenn diesen gesprochenen Dinge lesen, ja, sagen, ja, das kann nicht helfen. Der Buddha sagt, du sollst selber deinen Geist anschauen. Niemand kann das machen. Sagt der Buddha sogar, der Buddha kann das nicht sehen. Er kann sagen, du kannst das üben. Üb das. Du selber siehst, wie du bist. Aber sehr lange dauert. So schnell kommt meine Soheit nicht raus. Meine eigene Soheit, wie ich wirklich bin, kommt nicht raus. Das muss immer die Situation erleben. Dann sehe ich, wie ich wirklich bin. Aber dann ist das, wenn jemand wirklich in diesem Moment, wenn das ist dann, diese drei Dinge sind wichtig, wie der Buddha immer weiterhin. Wertfrei beobachten die Situation. Meine Soheit wertfrei. Nicht mit den Emotionen, mit diesen Gefühlen, nicht mischen diese Situation. Zweites ist gründlich sein. Dritte ist innehalten. Das ist die Möglichkeit, die Buddha erwähnt hat. Ja? Wertfrei, gründlich und innehalten. Immer, jeden Moment. Ja? Es ist Übungssache. Aber es kommt raus. Dafür brauchen wir sehr viele Brahma-Viharas entwickeln. Metta, Karuna, Mudita, Upekkha. Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit. Wenn wir diese Dinge lesen, diese Entwicklung des Geistes, wie der Buddha erklärt hat, man sieht immer, mit dieser, was wir Lehrrede, diese Lehrrede ist auch gleich, wie der Buddha dieses wunderschöne Palast, das heißt, ein vollkommener Menschpalast. Ja. Jeden Stein ist aufbaut. Am Ende, Wirklichkeit sieht ein vollkommener Mensch, wenn diese alles lesen, solche Lehren. Er macht einen nach anderen, baut er auf. Ja, der Mensch wird, ein weltlicher Mensch wird überwältigt, ein vollkommener Mensch. Ist der Buddha sagt, es ist möglich. Es ist kein Glaube. Es ist kein irgendetwas anderes. Es ist auch nicht nach dem Tod, sagt er, hier und jetzt. In diesem Moment hast du diese Möglichkeit. Aber ich kann dir einen Weg zeigen. Tun musst du selber. Es ist harte Arbeit. Ein Buddhist werden ist keine leichte Arbeit. Wirklich keiner. Wenn jemand wirklich irgendwann denkt, ich möchte Buddhismus praktizieren, das ist eine sehr große Herausforderung. Andere Dinge leichter. Deshalb sage ich, wenn jemand hier ein Mensch sagt, ich werde Buddhismus praktizieren, ich freue mich sehr. Der ist wirklich so eine kräftige Person. Der sagt, ich nehme diese Herausforderung. von allen weggeht. Das leichte Weg, alles sagt, ich mache alles für dich. Das musst du nur glauben, das und das tun. Der Mensch sagt, nein, ich gehe von diesem Weg. Das ist eine unglaubliche, starke Entscheidung. Wenn die Menschen, das in Asien, wenn jemand in Sri Lanka ein Buddhismus praktiziert, das ist okay, von Geburt aus, das haben sie dann. Sie brauchen nicht, ich staune nicht, wenn jemand in den Kloster kommt und dann meditiert. Ich sage, das ist gut, das musst du machen. In deinem Blut drinnen ist die Meditation. Du musst nur Bewegung setzen. Aber der Mensch hier, was er aufgibt, ist Unglaubliches. Weil ein leichter Weg ist das, Wirklichkeit. Man soll nur glauben und dann alles machen und dann ist das Erlösung. Ja? Natürlich gibt es einige Übungen, aber das ist nicht so wie stundenlang sitzen. Das braucht man.
Ja, cool. Es gibt schon auch einen Aspekt, wo man auch das Vertrauen hat, dass das auch wirklich so funktioniert. Nicht? So wie das studiert ist. Nicht? Wenn man dann die Leute sieht und so.
Was meint welcher Mensch?
Dieser rechte Weg. Also,
ja.
Wenn man dann sieht, nicht, auch wenn man hier ist, nicht, dann man sieht die Leute und man hört, wie sie agieren und so weiter. Und wenn der Weg dann wirklich so muss ja funktionieren auch. Entsprechende Ergebnisse bringen. Nicht. Also nur recht irgendwas machen, wer will das tun? Nicht.
Ja. Aber auf jeden Fall, weißt du, das ist der schwere Weg. Der Buddhismus ist ein schwerer Weg. Kein leichter Weg. Du musst mit dir jede Sekunde sprechen. Praxis bedeutet, dass du mit deiner Zuheit ununterbrochen redest. Das ist die Praxis. Aber der Reden ist nicht du, Reden ist der Dhamma. Das heißt, wenn jemand sagt, ich rede mit dem Dhamma, keine Sekunde werde ich nicht etwas anderes reden, das ist Dhamma. Überall soll ich dann Dhamma sehen. Ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Weißt du, wenn das irgendwie ein das Geschäft sehe, dieses und jenes, dann soll Dhamma mit mir reden. Ja, es ist das so, diese Schulung ist das so unglaublich. Sagt, nein, das möchte ich nicht. Wir kommen immer zurück, diese alte Floskeln, dass andere reinkommen, das können wir nicht raus. Wir sind drin. Aber immer wieder hilft mir. Dhamma. Und so ist das eine geistige Entwicklung, das ist die Entwicklung des Geistes. Kein leichter Weg, keine leichte Arbeit. Ja. Werden viele Leute, dass der Buddha sagt, diese Ufer bleiben sehr viele Leute, andere Ufer, sie gehen ganz wenige Leute. Ja. Er sagt auch, meine Lehre ist nicht der mit dem Strom, der gegen den Strom. Das ist unglaublich. Das mit dem Strom. Schwimmen ist einfacher. Der Gegner aber. Dann ist das sehr schwer. Wenige Leute schaffen das. Und viele. Aber wenn jemand wirklich angefangen hat, gegen den Strom, sie werden sehr, sehr mühsam. Schwer. Das ist auch das Erschöpfen. Aber es geht weiter. Hört nicht auf. Ja. Aber dafür brauchen wir Wirklichkeit, die noch einmal sage ich, ob du glaubst oder nicht glaubst. Das ist die Verbindung mit Samsara. Sonst kommen die Menschen nicht. Wir haben irgendwann im Samsara angefangen. Jetzt gehen wir weiter. Ja. Das machen wir weiter. Aber das werden wir nie wieder zurück. Das ist auch eine. Wir haben angefangen irgendwann im Samsara. Wir werden nie wieder zurück. Zurück mit dem Strom werden wir nicht schwimmen. Wir werden immer das Gegen. dass die Menschen anfangen, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, die jungen Leute, wenn die sagen, ja, ich werde nicht mehr Fleisch essen und dies und jenes und das und das, das ist ein neuer. Das ist der richtig, kommt darauf wieder. Ja. Dass die Natur, die Natur ist sehr wichtig und solche Ideen. Das ist auch ein Dhamma. Es ist so, immer wieder die zeitmäßig, das kommt immer. Ja. Deshalb ist das, dass der Buddha sagt, ich schaue es, als ob der Zeit richtig ist. Ja. Ich meine, vor 50 Jahren haben die Menschen keine, sie haben nur die schönen Sachen gesucht. Ja. Auto kaufen, Wohnungen und alles. Jetzt gewisse, das ist nicht so wichtig. Jetzt brauchen die andere Dinge. Ja. Manche finden, was sie brauchen, manche suchen noch weiter. Ja. Manche sind auf der Suche noch nicht etwas gefunden, Gesundheit zu gehen. Einen Weg. Manche haben einen Weg gefunden, sie gehen jetzt. Einen Weg gefunden sind weniger. Einen Weg suchen sind mehr aus der Welt. Ja. Und es ist Wirklichkeit, die dann viele Alten, das, was sie richtig finden, das sind, bleiben sie. Ja. Das ist Milliarden, das so rechnen sie, wie viele Millionen gibt es. Man sieht das. Ja. Ich habe neulich das irgendeinem Internetseite habe ich angeschaut. Wie viele Leute sind so viele religiöse Bewegungen? Ja. Christen sind 2,3 Billiarden Menschen. Oder, ja.
Milliarden
Menschen. Und der Muslim 1,3. Ja. Buddhisten so, ist ohne China glaube ich 800.000 oder so. Ja. 800 Millionen. Ja. Ohne China. Ja. Ja. Das sieht man, das ist Bewegung, wie welche Richtung geht. Ja. Und dann zeigen sie auch, wie viele Leute sind hier, die traditionellen Christen leben, in andere Richtung gehen. Ja. Ist auch gut. Das bewegt sich immer. Und so erklärt hier diese Lehre der Wirklichkeit, wie man geistige Entwicklung erreichen kann. Da er sagt, der Buddha, erst ist die Sitte das Leben führen. Sittlichkeit bedeutet eigentlich, dass der Mensch im täglichen Leben die Sprache und Handlungen, die körperliche Handlungen, die sprachliche Handlungen mit der Achtsamkeit verbinden. Achtsam reden, achtsam tun. Ja, körperliche Tätigkeit. Und Sittlichkeit bedeutet nicht, dass er irgendeine, natürlich die Vorschriften auch dabei, aber hauptsächlich sagt, im täglichen Leben der körperlichen und sprachlichen Handlungen mit der Achtsamkeit verbinden. Achtsam tun. Aber Samma Sati. Rechte Achtsamkeit, nicht der falsche. Ich glaube, falsche Achtsamkeit gibt es auch. Recht achtsam sein, das ist das der Methode erklärt den Satipatthana Sutta. Und zweitens sagt er, Indriya. Guttadhvara, Indriyesu Guttadhvara, Sinneszyklus. Das ist wichtig. Augen sind zu sehen. Und Augen sind zu sehen. Gesehenes soll als Gesehenes bleiben, nicht weiter. Das ist ein Zyklus, Sinneszyklus. Augen sind zu sehen. Sogar das schöne Dinge zu sehen. Aber Gesehenes bleibt als Gesehenes, nicht weiter. Nicht irgendwie anhaften, ablehnen. Weiterhin sehen. Das heißt, im Sehen, wenn der Geist bleibt, das heißt anhaften, ablehnen. Gesehenes als Gesehenes bleiben, heißt weiterhin sehen. Weiterhin sehen. Buddha sagt nicht, das Sehen aufhören. Weiterhin sehen, nicht sich stehen bleiben. Beim Sehen bleibt nicht stehen. Weiterhin sehen. Und weiter, noch weiter. Ja. Wenn da wirklich stehen bleiben, heißt angenehm und unangenehm. Sehen, oh, angenehm, das ist Sehen aufgehört. Das heißt, Aufhören des Sehens bedeutet, dass der Geist wirklich bewertet, angenehm und unangenehm. Dieser Moment Sehen hört auf. Und dieses Mal Wirklichkeit Sehen aufhört. Das heißt, Sehen aufgehört, aber Sehen gibt weiterhin. Sehen existiert weiterhin, aber beim Sehen stehen geblieben. Das ist Dukkha. Das ist Dukkha. Weil das Sehen, wenn weitergeht, ist okay. Und hören auch. Riechen auch, schmecken auch. Ist der Buddha sagt nicht, dass Sinneszyklus heißt, nicht sehen, nicht hören. Dann ist besser blind und stumm, taub und alle geboren werden. Dann ist die Erleuchtung ist schneller. Ja, es ist schneller. Buddha hat so etwas nicht. Buddha hat nicht gesagt, dass die Menschen so blinder werden. Er sagt, die Welt ist schön, musst du sehen, aber im Sehen nicht bleiben. Und im Sehen, wenn du bleibst, Sehen verdirbt eigentlich. Oder du verdirbst das Sehen. Ich sehe weiter. Nicht bleiben stehen. Es gibt unendlich das Sehen. Sehen ist unendlich. Hören ist auch unendlich. Riechen ist auch unendlich. Schmecken auch unendlich. Unendliches Sehen sollst du nicht mit anhaften und ablehnen, das sei nicht begrenzt. Das ist, was du tust, ist eigentlich das etwas unnötiges, schädliches. Also unendliches Sehen ist begrenzt mit anhaften oder ablehnen.
Kannst du es mal ein bisschen erläutern?
Bitte?
Was ist unendliches Sehen?
Sehen heißt, du kannst weiter sehen. Weißt du, dass jetzt, wenn irgendetwas sieht, bleibt, Sehen ist unendlich. Du kannst noch weiter. Warum mit anhaften das Sehen nicht stehen bleibt?
Irgendwo hinstellen.
Ja.
Also statt da und dann da weiter sehen.
Ja, sehen lassen. Nicht sehen, sehen lassen. Anhaften bedeutet kausale Funktion des Sehen. Dann musst du mit Ich stoppen. Anhaften. Sehen geht weiter. Es gibt genug zu sehen. Warum brauchst du nur einen?
Was für ein Beispiel, wenn man jetzt das anhaftet, beim Sehen?
Du weißt, wir haben eine Blume sehen, ja? In einem Punkt, einem Punkt, einer Blume, darfst du nicht da bleiben. Die Blume hast du, weil in Blume gibt es auch noch 100.000 zu sehen. Warum sollst du einen bleiben? Was du in einem Punkt, das ist so ein winziger, das unglaublich winzige Punkt, bleibt du stehen, anhaften oder ablehnen. Der winzige. Und gesamte Blume, das ist weg. Du siehst nicht mehr. Du haftest nur einen ganz, ganz winzigen Teil der Blume. Und dann ist eigentlich, dann ist Wirklichkeit, diese ist auch vergänglich, was du angehaftet hast. Und dann ist das bleibt, das ganz winzige angehaftet ist auch vergänglich. Und bleibt in dir, das sind du dann Dukkha. Ist das alles gehen lassen, alles das laufen lassen. Es gibt überall die zu sehen. Zu sehen gibt es genug. Anhaften, ablehnen gibt nur einen Punkt. Weißt du? Anzuhaften, ablehnen gibt es nur einen ganz, ganz winzigen, staubkörnigen Punkt. Zu sehen gibt es Unendliches. Und deshalb bleib nicht diesem Punkt. Das ist, es gibt so viele zu sehen. In einem bleib bedeutet, dass du nichts mehr siehst. Anhaften Ablehnungen beim Sehen, du wirst blind. Sieht nicht mehr weiter. Ablehnen auch. Beim Essen auch. Beim Hören auch. Beim Riechen auch. Betasten auch. Denken auch. Und deshalb ist das wirklich, sagt der Buddha, das hier, er sagt, das nicht als Nimittagahi. Er sagt, Nimittagahi. Nicht als wirklich das Anhaften dieser Dinge. Auch nicht ein ganz kleines Stück anhaften. Ja? Und Arubhyanjana, das heißt Nanubhyanjana. Das heißt, das Abhidya Domanasan, das ist Anhaften, Ablehnung. Das sagt der Buddha, nein, beides nicht. Nicht anhaften, nicht ablehnen. Laufen lassen, dabei sehen. Lass das Sehen laufen. Bleib nicht einem Punkt anhaften, ablehnen. Was du tust, ist, du sammelst zu leiden. Ja.
Hat das immer so mit dieser Zen-Praxis auch zu tun, wo man dann auf eine Wand starrt oder so?
Dann bist du dann, wie heißt das denn? Sackgasse, da geht nichts mehr weiter. Meinst du das?
Ja, da gibt es so eine Zen-Praxis, da schaust du nur auf die Wände drauf, ne? Und sind nur die Wand, ne? Aber sie schauen drauf. Ne?
Ja. Das heißt, nicht stehen bleiben.
Das ist die Kasina-Meditation. Die schöne.
Ja, Kasina-Meditation ist anders, weil das ist das so, ein Nimitta. Du beobachtest jede, das ist auch eine Bewegung, kleine, das alles anschauen. Das eine sehen, hunderter, weißt du, wir sehen, ein Punkt bleiben bedeutet, dass du nichts mehr siehst. Wie seine Kasina ist, das alles siehst du. Dann sagt der ganze Erde, sieht er. Das ist so, er nimmt ein ganzes Stück von der Erde, beobachtet, was er sieht, ist ganze Erde. Ja. Von diesem Sehen ist ja Wirklichkeit erweitert, das Sehen. Ja. Man soll schon lernen, das ist schon eine sehr wichtige Übung. Ja. Jedes Mal, das Nimittagahi heißt, du nimmst das als Objekt, du nimmst auch mit nach Hause. Was du gesehen hast. Was du siehst, ist nichts mehr. Als ein Objekt hast du wahrgenommen. Das läuft mit dir. Du hast auch nicht alles gesehen. Was du gesehen hast, auch nicht das Ganze. Aber diese nimmst du mit. Du denkst, das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist Avidya. Das ist Unwissenheit. Das ist Leiden. Sagt der Bruder, lass das alles. Sehen lassen, weiterhin. Er hat nichts gesagt, nicht sehen. Sehen lassen, weiterhin sehen. Er hat nur eines gesagt. Beim Sehen nicht stehen bleiben. Bleib nicht stehen. Weiterhin. Ja? Weiterhin sehen, weiterhin. Ja? Und Augen sind eigentlich nicht beim Sehen stehen bleiben. Augen sind weiterhin zu sehen. Wir haben Augen bekommen. Nicht beim Sehen zu stehen bleiben. Augen sind, haben wir beim Sehen weiter zu sehen. Ja. Das soll man lernen. Das heißt eigentlich die Entwicklung des Geistes. Das ist das Sinneszyklen. Sinneszyklen bedeutet, dass dieses nicht stehen bleibt. Als ganz Zeit ist alles sehen, riechen, schmecken, tasten. Ja. Das wissen wir auch. Beim Essen, wenn das stehen bleibt, ist das andere Essen ist wirklich nicht mehr. Das alles aber, alles schmecken lassen und weiter schmecken. Nicht bewerten. Ist gut oder schlecht, ist egal. Wenn wir das bewerten, ist gut und schlecht. Es existiert gut und schlecht. Wenn wir wirklich beim Essen bleiben, gibt es nicht. Und Achtsamkeit gibt es keine gute, keine schlechte. Achtsamkeit, in Achtsamkeit gibt es nur die Dinge, wie sie wirklich sind. In Achtsamkeit sind die Dinge, wie sie wirklich sind. In Achtsamkeit gibt es keine gute und schlechte. Wenn achtsam ist, da gibt es keine gute, keine schlechte. Aber sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Und dann sagt der Bruder, wie die Dinge wirklich sind, sagt er, Anicca Dukkha Anatta. Vergänglichste Dinge, leidhaftig, ist nicht mein, das gehört mir nicht. Es ist das wirklich, wenn jemand Augen schließt und diese Dinge kurz dann wirklich ergründet. Man sieht, ah, da ist wirklich die Freiheit. Gesamte Welt habe ich so ohne irgendeine Unterbrechung, habe ich alles gesehen. Aber geblieben ist nichts in mir. Alles habe ich, wie hat er geschmeckt oder so, ja. Schmecken. Aber habe ich nichts angehaftet. Geblieben ist nichts. Warum ist das so?
Gekostet.
Ja, alles habe ich gekostet, geblieben ist nichts. Warum ist das? Warum ist da wichtig das? Weil für nächsten Kosten hat einen Platz in mir. Nächsten Geschmack hat es Platz. Alles habe ich gesehen, geblieben in mir nichts. Warum ist das? Zunächst das Sehen zu einem Platz zu kriegen, Platz zu geben. Ja? Alles habe ich gehört. Es geblieben ist nichts. Warum? Zunächst das Hören einen Platz zu geben. Warum können wir wirklich nicht schmecken, tasten und alle möglichen Dinge? Weil der Geist ist voll. Er ist voll. So, sogar der auch nicht notwendig, wie heißt das, gute Dinge, was wir sagen, das muss auch nicht bleiben. Wozu? Auch nicht. Der Geist soll immer wirklich frei sein. Der Raum des Geistes soll immer frei sein. Diese Freiheit oder frei sein ist entstanden im Vollen, in der Fülle. Ja, aus der Fülle entstanden frei sein. Wirklichkeit ist das. Das heißt, aus der Fülle entstanden frei sein. Das heißt, alles habe ich erlebt, aber geblieben ist nichts. Das ist aus Fülle entstandene Freiheit, frei sein. Der Geist ist immer frei. Das sei es eigentlich, aus der Fülle entstandene frei sein. Was ist das? Der Mensch wird langsam vollkommen. Wird. Und jeden Tag wird vollkommen. Jeden Tag einen Stein in der Leben zu zünden. Aber dies ist das, immer wieder sieht man, geht nicht mehr zurück. Wirklich wieder. Es ist dann, das ist in der Zyklus. Und dann sagt der Bruder, jeder Sinne, das erklärt der Bruder. Augen, Nase, Mund, Geist, alles das so. Es ist gut. Überall kann man wirklich, von allem kann man lernen. Es gibt nichts Wirklichkeit, das wir nicht lernen können, überall. Und der Buddha sagt, überall, was du siehst, ist eigentlich etwas zu lernen. Einzige, was du gelernt hast, sollte nicht im Geist bleiben. Das ist es. Der Geist soll immer frei sein für nächstes Lernen. Ja. Für nächstes Erfahren, sagen wir. Nächstes zu erfahren soll der Geist immer frei sein. Ja. Unser Geist ist von verschiedenen Dingen, Konzepten, Erfahrungen, Erlebnissen, Vorurteilen, vorgefasste Meinungen, aller möglichen voll jetzt. Was der wirklichste Dhamma tut, wenn jemand fragt, was tut der buddhistische Praxis, diese Dinge wenn er rausnimmt. Das ist genauso wie Schlangengeschwür, ja. Das wie, wir sind so ein, wie, wir nehmen da Schlangen weg. Dhamma ist genauso wie dieser. Ja. Jedes Mal wirklich, das ist das CSO, Cobra ist das. Praxis nimmt der Cobra weg. Das ist lange, das ist giftige Schlange, diese und jenes, alles. Am Ende bleibt aber nicht giftige Schlange. Aber das muss man auch wegnehmen. Ja, weil sie Schlangen sind. Ja. Giftig nicht, aber muss man auch. Am Ende soll auch rechte Erkenntnis aufgeben. Ja. Aber erst muss man die falsche Erkenntnis rausnehmen. Die Praxis nimmt raus. Baut die rechte Erkenntnis immer auf. Falsche Erkenntnis baut auch ab. Das heißt, falsche Erkenntnis abbauend baut die rechte Erkenntnis auf. Am Ende die Praxis die vernichtet auch der rechte Erkenntnis. Dann ist der höchste, der allerhöchste Entwicklung. Da gibt es nichts mehr. Ja, es gibt nichts mehr. Aber das ist das sehr langsame Weg. Es ist ein langsamer Weg, dafür sagt der Buddha Kanti Paraman Tapot Dikka. Geduld ist die höchste Entwicklung, die höchste Übung der Menschheit. Geduld. Geduld, geduldig sein. Geduld üben. Schwer.
Diese Geduld, das ist eine schöne Sache, weil selbst wenn man will, ich bin ja da von Jahr an 2000 dazugestoßen, nicht, zu der Lehre und so weiter, nicht, aber immer irgendwie denkt man halt, macht ein bisschen was und dann, ja, das geht dann alles so flott dahin, nicht, aber es fehlt diese offener realistischer Zeitbezug eigentlich. Ne? Also diese Geduld ist zwar da, aber dass das vielleicht sehr lang dauert, nicht? Das ist irgendwie nicht präsent oder so. Bei mir erinnern. Ne?
Weißt du, Geduld ist wichtig für die Praxis. Ja? Wenn ihr sagt, andauern, das ist so lang ist der Geduld. Der lange, das Geduld oder wie heißt es? Der Geduld.
Die
Geduld. Das heißt, der Länger der Geduld nimmt die Praxis weg. Über Geduld wird weniger. Wenn du nicht übst, Geduld muss dann länger sein. Wird immer noch lange. Über, richtig über, Geduld wird weniger. Braucht nicht mehr geduldig sein. Weißt du? Das heißt, Länge der Geduld wird immer kürzer, wenn du übst, richtig übst. Überrichtig, der Länge der Geduld wird weniger, kürzer. Ja. Und du richtig übst. Braucht nicht das geduldig sein, wozu? Das hat der da alles erlebt. Wenn jemand nicht übt, nicht üben bedeutet, Geduld wird länger. Muss der geduldig sein, weil das geht nicht. Ja. Sehr geduldig sein. Und dass diese geduldig sein, das kurze Werden, so alles, die Praxis, muss man aber richtige Praxis haben. Wenn eine falsche Praxis ist, muss der Geduld noch mehr. Die Geduld nimmt auf. Zunehmen. Ja. Die Geduld nimmt zu, wenn jemand falsche Dinge übt. Muss man lange geduldig sein. Das ist falsch. Richtiger ist ab. Das ist genauso wie diese Geschichte. Ich habe neulich das fertig gelesen, jetzt ist Siddhartha. Ich habe immer das ist gekommen. Er hat auch drei Begriffe angefangen, das ganze Buch. Fasten, Denken und Warten. Das ist das, was wir jetzt reden. Warten, Denken, Fasten. Ja? Der ganze Siddhartha ist beweglich in diesen drei Begriffen. Aber er hat keinen richtigen Weg. Deshalb, bis zum Ende muss er warten. Geduldig sein muss er. Ja? Und immer wieder kommt er zurück zum Buddha. Sagt, das ist stimmt, was er gesagt hat. Aber sein Wissen, seine Wissbegierde, ja, hilft ihm nicht. Sagt, nein, das will ich nicht. Ja? Er will nicht. Das ist das. Dieser heißt neugierige Begierde. Ja, das ist neugierige Begierde. Neugierig, aber gierig. Wenn der Gier so entsteht, ist okay, aber aus Neugier Gier entsteht, dann gefährlich. Neugierig. Ja, das ist das. Ist aber gierig, Weisheit zu finden. Siddhartha hat Probleme gehabt. Aber immer wieder neugierig, ja, das ist vielleicht auch. Geht den Kamala, neugierig. Ist seine Gier, Wissen zu haben, ja. Nicht gegangen. Das ist das Fluss, ja, geht nicht. Geschäftmann, geht nicht. Sehr neugierig, das mache ich das auch vielleicht. Ja. Also das aus der Neugier entstandene Gier ist. Oder Gier mit Neugier, das ist dann Gier zu beseitigen, Neugier verwendet, das ist gefährlich. Das soll nicht. Nicht Neugier, wie heißt Neugierig? Wie heißt das? Das Wort?
Neugierig, ja. Aus Interesse. Ne?
Ja, ja.
Wie ist das? Ne?
Ja, das ist nicht. Weil das ist das genauso wie der Mensch. Das ist dann, Wein kostet, nie getrunken, aber er sagt, das ist richtig. Aber es ist einiges, ist auch nichts. So, das, was da gekostet hat, Kosten ist nichts Essen. Da soll man einfach wirklich sehen, was das wirklich ist, das muss man dabei bleiben. Aber es muss der Richtige sein. Und Richtige zu finden, ist das Schwierigste, als den Weg zu gehen. Richtige zu finden, ist schwieriger, als den Weg zu gehen. Weg gehen ist leichter, aber Richtige zu finden, ist schwieriger. Deshalb ist das Dhamma-Studium ist sehr, sehr wichtig. In Dhamma gibt es auch manche Dinge, die sind falsch definiert. Es ist schon sehr wichtig, dass der Mensch Dhamma selbst untersucht. Das heißt, es gibt Lehrreden, als wir wirklich annehmen, dass die der alte Lehrreden sind. Das soll man wirklich als Hilfsmittel nehmen, Dhamma zu lernen. Jede kleine der spätere Entstandene, das soll man schon skeptisch. Muss man schon, was ist das wirklich? Kann außen sehr schön sein. Aber ob das wirklich der richtige Weg ist, ist schwierig. Deshalb ist solche Lehrreden, zum Beispiel das Studium, was wir der Lehrreden, so wichtig ist für uns. So wichtig ist das, weil wir das sehen. Aha, so ist das wirklich. Wenn jemand das, genauso wenn jemand, jemand hat über diese Dinge geschrieben, ich lese diese Dinge und sage, das ist der Richtige, sind es. Wir sind zurückkehrend. Wenn wir keine Möglichkeit haben, Wirklichkeit so etwas zu lesen, dann sollen wir sagen, ja, wir sollen dies als Autorität nehmen. Aber wir brauchen das, wir haben jetzt Übersetzungen, alles okay, wir lesen das. Ja? Es ist halt nicht einfach denken, ja, jemand hat über diese Dinge geschrieben, ich lese das, fertig. Nein. Besonders, ich sage besonders, hier in diesem Kontinent. Weil es keine Kontrolle gibt. Buddhismus ist die einzige Religion im Westen, die keine Kontrolle gibt. Jeder macht, was er will. Nicht alle, aber viele. Das ist Gefahr. Sie schreiben etwas und könnt ihr im Internet anschauen, was da geschrieben wurde. Was sie geschrieben haben, manche Dinge. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn jemand das wirklich solche Lehrreden nicht kennt, nicht gelesen hat, wenn sie dies als wie heißt, Pfad annimmt, diese, ja, und landet Wirklichkeit irgendwo in ihrer Wege oder irgendwo. Das geht nicht.
Aber ist das nicht das Problem, dass eigentlich die Kontrolle die Diskussion ist und dass die fehlt?
Ja. Nicht nur Diskussion, weißt du.
Dass man darüber redet und so austauscht.
Ja, Dhamma-Austausch, ja. Auch das ist wichtig. Aber Dhamma-Austausch ist wichtig, auch, das sollte auch das gelesen haben. Sonst kannst du, wie du denkst, haben. Wie ich denke, ist nicht der Richtige. Das ist eine Subjektive. Wenn du das gelesen hast, über diese Dinge, was du denkst, da kannst du diskutieren. Du hast gelesen, ich habe gelesen. Du hast deine Meinung, so ist es, so verstanden, ich habe so, dann können wir sprechen. Dann findet ein richtiger Weg, richtiger Dhamma. Wenn du das nicht, ich habe nichts gelesen, wir sagen das, dann ist der Ende, was kommt dann raus? Weißt du, das meine ich. Deshalb ist Lehrreden, wichtige Lehrreden, mindestens wichtige Lehrreden gelesen haben. Das ist wichtig. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn die Menschen wirklich, man ist 10, 15 Jahre, aber wir sind jetzt 52. Ist auch nicht so viel, aber immerhin. Was ist 52 Lehrreden gelesen haben, so enormes viel. Unglaublich. In diesen Dingen alles haben wir nicht aufgenommen. Aber weißt du, das ist das, den Geist formen. Jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, wir haben nicht alles aufgenommen. Aber jeden Moment, der Geist ist wirklich das. Ja, ist wichtig. Jetzt könnt ihr mit jemandem reden, ohne Problem. Aber diese Richtung, wenn ihr der Dhamma-Gruppe dann reden, dann ist es leichter, schöner. Ja, das ist gut. Das habe ich nicht richtig verstanden. Ja. Da können wir reden. Das ist wichtig. Dhamma-Gespräch. Ja. Aber viele Leute haben das überhaupt keine Ahnung, was der Grundlehre ist. Ja. Aber sie schreiben viele Dinge, wie sie gedacht haben. Weil sie, dass der Buddha sagt, wie hat der Buddha gesagt, wie Elefanten erklären, Blinde. Einer hat das berührt, das gesagt, das ist der Elefant, so alles. Ja. So ist das. Das geht nicht. Einer muss Augen öffnen und diese Lehre lesen. Ja, ist schon wichtig. Und der Buddhismus kann sehr schnell in die falsche Richtung gehen. Weil das ist wunderschön, dass sie Denkgebäude ist, das so gut denken kann, was der Buddha sagt. Aber das ist nicht, was ich denke, ist nicht richtig. Da muss man wirklich das lesen. Und wenn wir keine Übersetzung kennen, dann sage ich es okay, aber wir haben alles jetzt. Es ist nur eine Sache der Faulheit, aber nicht dass sie es nicht finden können. Finden kann er schon. Ist auch der Internet, muss man nur schreiben. Balikan und dort kommt das alles da. Ja. Sie haben wirklich so gut gemacht. Internet ist nicht alles gut, aber das ist gut. Ja. Jederzeit, wenn Sie sagen, ich möchte wirklich diese Lehrrede suchen, ja. Ist alles da. Ich habe neulich ein Mönch hat mir geschickt, das ist das Palikanon.lk, das ist Sri Lanka, ja. Das ist alles Singalesisch. Ich muss nur drücken, das ist der Seele sucht, da habe ich gedrückt, das ist alles da. Singalesische Sprache. Ja. Ist gut. Weißt du, dass so ein kleines Gerät, so viele Bücher drin. Ich habe irgendwie gedacht, was ist so? Weißt du, ist unglaublich ist das. Ja? Alles drinnen. Ja? Nur so einen Knopf drücken, so einen Namen schreiben, der Computer weiß, was da 52 Lehrrede ist. Ja? Ist das wirklich eine große Entwicklung? Ja? Aber falsche Dinge ja auch. Das auch, ja. Und das ist dabei, das aber wir nehmen nur gute Sachen. Besser nicht dein Internet schinken, besser, dass wir gute Sachen finden. Ja. Es ist besser. Nicht immer dein Internet die Sachen verdammen, sondern gute Dinge finden. Es gibt. Sehr gute Dinge gibt es. Ja. Und das haben wir bis dahin gesprochen. Ja. Das ist schon lange gesprochen. Noch eines lesen wir heute, sonst ist er nicht gelesen. Der nächste Tag, der dann Bhojani Matanyu, das heißt gemäß richtig essen. Das ist auch für die geistige Entwicklung notwendig. Ja? Gar nichts essen ist keiner. Viel essen ist auch nichts. Dann sagt der Buddha, wie soll man essen? Ja?
Und auf welche Weise ist ein edler Schüler gemäßigt im Essen? Mit weiser Betrachtung nimmt er ein edler Schüler Nahrung zu sich. Weder zum Spaß, noch zur Berauschung, noch zum Schmücken, noch zur Verschönerung, sondern nur, um diesen Körper am Leben zu erhalten, ihn zu ernähren, um das Unbehagen des Hungers zu beenden und um das heilige Leben zu fördern, indem er erwägt, so werde ich alte Gefühle des Hungers beenden, ohne neue Gefühle der Übersättigung zu erwecken. Und ich werde gesund und ohne Tadel sein und ich werde ein leichtes Leben haben. Auf diese Weise ist ein edler Schüler gemäßigt im Essen.
Ja, es ist so, das ist auch nicht dein Geschmack ist okay, aber beim Schmecken soll man nicht denken. Das Einzige, was das. Wir sollen nicht verstehen, dass ich das wie Medizin essen. Das nicht. Sagt der Bruder, sie soll so gut essen. Aber beim Essen sollte nicht denken. Das ist für mich meine Kraft zu kriegen, das und das. Ja. Alles erleben, was du beim Essen gibt. Nicht nevadavai, namadai, namandanai. Ja. Nicht, dass ich da kräftig zu werden, schön zu werden. Das ist nicht beim Essen. Wenn du das denkst, dann der Geschmack bleibt stehen. Ja, ich esse das so schön zu werden. Der Geschmack, der verlässt mich. Beim Essen ist wichtig, ist das Schmecken. Ja? Nicht das, ich will schön sein, ich will gesund leben, das alles nicht. Beim Essen bleibt dann beim Essen. Wenn der Geist beim Essen bleibt, er erlebt das richtig, das und dann der Geschmack. Essen ist für das Schmecken. Das ist der Wichtigste. Nicht das Denken, schön zu werden, kräftig zu werden und so weiter. Das ist nicht der Wichtigste. Beim Essen ist zu schmecken. Bleib beim Schmecken. Nicht das von diesen Gedanken deinen Geschmack vernichten. Bitte tue das nicht. Beim Essen bleibt beim Essen. Schmecken, bewerten, braucht man nicht. Gut und schlecht. Ist auch nicht. Der Geist, lass das Geist das schmecken. Warum du sonst beim Schmecken das sagen, es ist gut, diesen Moment des Geschmack, wirklich, dass der Geist nimmt davon, dann sich von dem Schmecken Abschied. Wenn jemand sagt, oh, das ist gut. Weil das geht weiter, das Schmecken von diesem stehen bleibt, ist okay. Wenn jemand sagt, ah, das schmeckt so gut. In diesem Moment, das Schmecken stehen bleibt, ist okay. Stehen bleibt nicht, das Schmecken geht weiter. Und nächste, dieses Mal, wenn ich so denke, ach, das ist so, schmeckt gut. Und nächstes erlebe ich nicht. Das ist schade. Weil das kommt nicht mehr wieder. Es kommt nur jetzt. Jetzt kann ich das wieder sagen, ja, bitte, das ist das so, ich war dann kurz beim Gutschmecken geblieben, ja, wie ist es weitergegangen? Ich soll das wieder sagen, das geht nicht mehr. Das ist schon vorbei. Das ist schade. Es ist wirklich schade. Warum sollst du das wieder unnötig der Gute noch als gut zu sagen? Lass das dein Geist das erleben. Warum machst du das wieder sagen, es ist gut? Wenn der gut ist, der Geist weiß, dass gut ist. Ja? Bleib nicht mit dem Gut, diesen Äußerungen oder Denken, dass der Geist stehen bleibt. Nicht. Und so ist eigentlich, sagt der Bruder, wenn das so lebt, einfach, ich weiß, dass der Geist weiß das sofort, aha, es ist das Hunger ist weg. Und dann ist das auch, sehr wichtig ist das Wort. Hungersgefühle, es ist Altes weg, Neues kommt nicht. Das ist eigentlich ein Zweck des Essens. Ja? Es ist nicht irgendwie unnötig, den Bauch zu voll machen oder dies und jenes machen. Das ist eigentlich das Hungersgefühl zu beseitigen. Es ist wirklich das eine heilsame, eine wunderschöne Wirtschaftsstruktur zu bauen. Dieser Gedanke ist so wichtig. Ja? Wenn der Mensch so wirklich gelernt hat, die Natur leidet nicht so viel. Die Erde kriegt nicht so viel Gift. Ja. Weil der Mensch dieses, was der Buddha gesagt hat beim Essen, das verloren hat, deshalb haben wir die Probleme. Ja. Das sind Probleme. Und dann ist das, sagt er, warum das, dann sagt er, der Geist weiß, dass ich, okay, ich habe jetzt ein leichtes Leben. Und dann soll der Geist, wofür ist das, das leichte Leben gut? Ein heilsames Leben zu führen. Ja, ist gut. Eine wunderbare Entwicklung des Geistes beim Essen. Ja. Und der Mensch wird immer dann vollkommen. Wirklichkeit beim Essen ist das Erste, dass sich der Sinneszyklus vollkommen wird. Beim Essen wird auch vollkommen. Viele Menschen sprechen wirklich, viele Religionen sprechen nicht über das Essen. Aber Buddha gibt eine sehr zweite, der dritte ist eigentlich, das ist das der Übungsprozess, was Essen. Weil er gesehen hat, dass da wirklich der größte Problem, der eine der wichtigen Probleme der Menschheit. Essen. Ja? Weil die Menschen beim Geschmack geblieben sind, einige. Deshalb einige müssen verhungern. Ja? Einige bleiben beim Geschmäcken stehen, ein Teil des Volkes soll dann verhungern. Ja? Das kommt. Wenn Sie das andere Dinge denken, ja, die Schönheit, Gesundheit und allem, ja, dann anderer Teil des Menschen, der Menschheit, muss dann verhungern. Das ist das Resultat. Das ist das Resultat. Unnötig, das ist beim Essen. Das ist nicht nur eigentlich dann geistige Entwicklung. Dann kommt, das geht nicht. Dann sagt der Buddha, es kann schon wieder Probleme entstehen. Statt dann geistige Entwicklung, dann ist das, kann Krieg entstehen. Wenn einer das ist wirklich vergisst, das Essen für den Hunger zu beseitigen, stattdessen andere Dinge zu erreichen, dann ist das, dann kommt sofort dann andere Dinge draus. Ausnutzen aller möglichen Dinge. Und dann Tiere sterben, alle möglichen Dinge, Bäume sterben und dann Erde giftig werden, alle möglichen Dinge, auch die Tiere, Menschen, alle dann wieder verhungern und alle möglichen Dinge. Und dann ist die Sonne nicht mehr richtig warm werden. Wolken geben keinen Regen mehr. Das ist das Wirklichkeit, der Mensch beim Essen nicht richtig das Verhalten hat. Das ist der Grund. So weit sieht der Mensch nicht, sagt er, na bitte. Wenn man richtig das alles anschaut, wie der Buddha sagt, das sieht man. Wie die Wolkenwirklichkeit ist nicht mehr richtig regnet, das kann sein. Das ist der Grund. Ja. Beim Essen, das ist ja nicht das, alles was der Grundzweck ist, im Essen, ist er verloren. Und so ist das eigentlich, dann ist das, wir trinken Milch, aber der Zunge hat noch nie das richtige Milch gesehen. Das ist das alles, jemand hat mir gesagt neulich. Ich habe gesagt, ja, Milch trinken, Pante, es ist kein Milch. Das ist alles ist das wirklich so viele Dinge gemacht, dass Milch ist nicht mehr existiert, die richtige Milch ist nicht mehr da. Ja, wir haben den Geschmack, aber nicht den Milchgeschmack. Weil so viel Chemie dann alle reingegeben und alle möglichen Dinge. Ja, er hat mir wirklich gesagt, besser Bande kein Milch trinken. Das ist, Zunge hat keine, er hat gesagt, keine Verwirrung. Zunge kriegt keine Verwirrung. Besser kein Milch trinken. Ich meine, er hat das spaßweise mir gesagt.
Ich habe jetzt also ein dickes Buch, so Telefonartikel gekauft, das heißt künstliche Kost. Ja. Das ist von Mitte des 18. Jahrhunderts, die ersten Versuche der chemisch und die Lebensmittelindustrie, so Produkte zu erzeugen, bis jetzt genau minutiös alles aufgelistet. Aber es ist unglaublich, was da jetzt schon gebastelt wird, ne? Beim Essen. Ja.
Weißt du, das ist so, ich habe Reis aus Sri Lanka. Ich kriege das nicht veredelt Reis. Sie schicken die Leute aus Sri Lanka. Das ist jetzt eine neue Bewegung. Ja. Aber es ist auch nicht, keine Garantie, weil es regnet, ist dann nicht richtig. Ja. Aber wenn ich anderen Reis koche, ersten Tag, zweiten Tag kann ich es nicht mehr wieder essen. Muss man wegschmeißen, wenn der geblieben ist. Ja. Anderer Reis kann zwei, drei Tage noch essen. Wird nicht so schnell kaputt. Das ist das Grund, weil der Mensch macht solche Dinge. Man kann nicht so lange, dass zum Beispiel Brot oder so etwas, ja, zwei Tage ist das weg, Schimmel oder so etwas kommt. Weil sie wirklich so viele Chemikalien gegeben hat, absichtlich, weiß ich nicht. Ja. Der Reis kannst du nicht zwei Tage, das ist dieser Reis, ja, was ist Sri Lanka, normaler Reis. Da muss man das nicht veredelt Reis, wenn du kochst, das wirklich zwei Tage ist ohne Probleme, das ist kein Problem, das bleibt. Sogar dieser Reis, wenn ich zum Kühlschrank, das ist auch nicht, kann nicht, weil dieser Gift ist Wirklichkeit so stark ist, Kühlschrank hat keine Kraft. Ja. So ist das. Das war das, was der, bei diesem Satz, was der Buddha gesagt hat, hat der Mensch wirklich vergessen. Ja. Und nicht der Hunger zu beseitigen, sondern diesen Yavadeva, Namadaya, Madaya, Vibhushanaya und Madaya, Mandanaya, Vibhushanaya. Kraft, Schönheit und das Unnötige zu kriegen, esse ich. Ja. Es Kraft gibt sowieso, das ist nicht, man soll nicht sagen, beim Essen wird der Mensch schön, das ist aber, braucht nicht extra beim Essen denken und dann das und Geschmack ist wirklich wegnehmen. Wozu? Das macht sowieso Essen. Wir sollen damit richtig umgehen. Ich esse nicht schön zu werden. Aber das unvermeidbar, das Essen macht der Mensch schön. ich muss nicht extra unnötig da denken. Ich muss richtig damit richtig umgehen. Das Essen macht sowieso der Mensch schön. Ja? Ohne Gift und alles gibt. Ja? Das ist okay. Und dann, im Laufe der Zeit, hat der Mensch Essen ist anders gemacht. Jetzt müssen wir wirklich denken, es ist gesundes Essen. Ja? Da muss ich jetzt denken, es gibt kein gesundes Essen in Wirklichkeit. Es gibt nirgendwo. Nirgendwo, wirkliches gesundes Essen gibt es nicht. Ja? Es ist auch in Sri Lanka, es ist manche Gebiete, manche Leute sagen, es ist nein, auch nicht. Weil das Regnen, das ist so viel Gift rein, Wasser. Ja? Du kannst nicht in den. Früher habe ich dann immer als Kind, wirklich, wenn es geregnet hat, wir haben da draußen in den Behälter und Wasser getrunken. Jetzt, wenn du trinkst, das ist das, glaube ich, tödlich. Ja. Ich kann mich erinnern, wie waren, als wir in Indien waren. Einen Tag ist es, ersten Tag geregnet. Die Leute haben gesagt, bitte nicht rausgehen, da kannst du blind werden. Die Leute haben mir gesagt, bitte nicht raus. Wenn der Wasser kommt, dann kann der blind werden. So giftig ist dieser ersten Regen. Ja. Früher habe ich das Wasser getrunken. Jetzt nicht. Gut, das ist das Essen. Dann nächstes ist das Schlafen. Das lesen wir